NZZ Megahertz. Körperkult. Wenn man das Gesicht in die Sonne halten kann, wenn die Bäume blühen und auf einmal wieder alle aus ihren Häusern rausgekrochen kommen, dann ist wieder Frühling. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir haben die Frühlingsgefühle definitiv Einzug gehalten diese Woche. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Heuschnupfen, sondern auch dieses Knistern in der Luft, wenn sich zwei Blicke treffen und man in Gedanken schon mal bei Szenen mit ganz viel nackter Haut landet. Und damit herzlich willkommen zur neuen Staffel von NZZ Megahertz, in der wir über Körper sprechen wollen und alles, was man damit so anstellen kann. Mein Name ist Alice Grosjean und ich freue mich wahnsinnig, gleich in der ersten Folge einer der vergnüglichsten Fragen ever auf den Grund zu gehen, nämlich wie wir besseren Sex haben können. Das möchte ich zusammen mit Cleo Libro machen. Sie ist Dating-Kolumnistin und Autorin und hat eine ziemlich klare Idee davon, wie wir alle zu besserem Sex kommen. Aus Berlin ist sie mir jetzt zugeschaltet. Hallo Cleo, schön bist du da.
Hallo Alice, danke für die Einladung.
Um gleich mal sehr direkt zur Sache zu kommen, wie oft denkst du denn so an Sex pro Tag?
Ich wollte gerade fragen, am Tag?
Ja, pro Tag.
Also aus beruflichen Gründen denke ich, glaube ich, mittlerweile häufiger an Sex pro Tag als aus persönlichen. Mhm. Aber das kommt schon bestimmt so einmal die Stunde mindestens vor.
Okay, einmal die Stunde. Was war denn das Letzte so, wenn du das sagen magst?
Das Letzte war tatsächlich eher aus beruflichen Gründen, weil ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe und darüber nachgedacht habe, was für mich denn Erlebnisse waren, wo ich gemerkt habe, mein Sex ist noch gar nicht so, wie ich den haben will.
Und jetzt mal die letzte private Erinnerung.
Das war, glaube ich, heute Morgen beim Wachwerden. Da habe ich ans vorletzte Wochenende gedacht, aber tiefer erzähle ich das jetzt nicht.
Cleo Libro ist Autorin und Dating-Kolumnistin für die Berliner Zeitung Tagesspiegel. Sie ist außerdem ein gern gesehener Podcast-Gast und hat gerade ihr erstes Buch veröffentlicht. Das heißt Gleichstellung zwischen Wunsch und Wirklichkeit, ein feministischer Selbstversuch. Und darin geht es, wer hätte es gedacht, natürlich um Sex. Cleo Libro ist 31 Jahre alt, sie wohnt in Berlin und ihr Name ist übrigens ein Pseudonym. Das hatte sie sich ursprünglich für einen Podcast ausgedacht, um sich und vor allem ihr Umfeld zu anonymisieren. Ich würde jetzt mal behaupten, die meisten von uns denken sehr oft und sehr viel an Sex. Aber wie gesagt, bei dir ist das wahrscheinlich nochmal ein Ticken mehr. Wenn du jetzt mal so von heute aus auf dein bisheriges Sexleben zurückschauen könntest, kannst du dich erinnern, gab es da so eine Art irgendwie Turning Point, wo du gemerkt hast, ab da wurde das grundsätzlich so besser mit dem Sex?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, so einen richtigen Rock-Bottom-Moment, ne, wo es mir so schlecht ging, dass ich dachte, ich muss mein Leben jetzt ändern, den gab es natürlich so nicht. Aber ich denke, es war, als ich so Mitte 20 war, 24 ungefähr und da meine damalige monogame Partnerschaft sich öffnete und ich auch wieder ein bisschen mehr unverbindliche sexuelle Begegnungen haben konnte, beziehungsweise auch überhaupt in meinem Leben angefangen habe, mehr sexuelle Erfahrungen mit mehr unterschiedlichen PartnerInnen zu sammeln, da ist mir schon aufgefallen, dass ich den Sex gar nicht so sehr genieße, den ich da habe und dass das oft auch daran liegt, dass ich erstens nicht so genau weiß, was würde ich denn genießen und zweitens, wie kriege ich das vermittelt und drittens, interessiert sich mein Gegenüber in dem Moment überhaupt dafür.
Hast du da einfach mal ausprobiert und beobachtet oder war das dann auch schon sehr mit einer konkreten Idee, was ich jetzt ausprobieren will?
Also ich hatte schon auch ein, zwei Ideen, die beziehen sich jetzt aber gar nicht irgendwie unbedingt auf Sexpraktiken oder sowas, sondern eher nach der Reflexion so ein bisschen auf mein eigenes Verhalten. So, was passiert denn tatsächlich, wenn ich jetzt einem Partner von mir zum Beispiel, den ich gerade kennengelernt habe, mit dem Sex und alles noch ganz neu ist, wenn ich dem mal ganz konkret sage, du, ich komme durch das, was du gerade machst, nicht zum Orgasmus. Ja. Allein mal diesen, ich sag mal, diesen Gesprächsraum aufzumachen, diesen potenziellen Konflikt ja auch. Wie reagiert denn die Person wirklich? Ist das so schlimm wie in meinem Kopf auf, dass dann Streit entsteht oder so? Oder kommen wir tatsächlich da in ein Gespräch und am Ende habe ich dann ein besseres Erlebnis im Bett?
Und was waren die ersten Erfahrungen damit?
Die waren gemischt, würde ich sagen. Ich glaube, viele, gerade männliche Partner, die ich hatte, waren manchmal sehr überrascht. Mhm. Also ich will nicht sagen vor den Kopf gestoßen. Manche waren auch positiv überrascht, dass es eben zu einem offenen Gespräch kam, weil sie gesagt haben, wenn sie schon mal gefragt haben oder so, dann kam da auch irgendwie nichts zurück und dann haben sie halt einfach mal weitergemacht. Mhm. Aber es war schon auch viel Verunsicherung dabei und bei manchen dann aber, also wenn man dann so ein bisschen da durcharbeitet, sag ich mal, und durch diese Awkwardness durchgeht von diesem, okay, wie mache ich es dann jetzt und wie ist es dann so, dann, dass es dann doch auch wieder lockerer und tatsächlich auch irgendwie ein bisschen näher und intimer wurde. Und bei Partnerinnen, die ich hatte, bin ich da eher auf Verständnis gestoßen, muss ich sagen. Also die hatten eher gesagt, ja, ich teile deine Erfahrungen, vor allen Dingen, wenn sie auch zum Beispiel bisexuell waren, auch mit Männern Sex hatten, sagen sie, ja, kenne ich, können wir auch anders machen. Das war so ein bisschen, die waren es irgendwie ein bisschen gewohnter.
So ist gar kein Ding, so.
Auch da gibt es natürlich dann Kommunikationshürden manchmal. Es sind ja, wie gesagt, vielleicht auch Menschen, die man noch nicht so gut kennt. Aber ich glaube, der Perspektivwechsel fiel ihnen halt nicht so schwer.
Wenn wir jetzt da über guten Sex sprechen, wie wichtig sind dir Orgasmen dabei für guten Sex?
Schon ziemlich. Also das kommt natürlich drauf an, aus welchem Grund ich Sex habe. Wenn es, wie gesagt, eine unverbindliche Begegnung ist, aus welchem Grund habe ich die denn? Weil ich den Menschen hot finde, weil ich gerade Lust auf Sex habe, weil ich auch meine Lust befriedigen möchte. Und dann ist mir das schon ziemlich wichtig, dass ich auch zum Orgasmus komme. Es ist nicht so sehr wichtig, wer mir diesen Orgasmus beschafft. Mhm. Ist natürlich schön, wenn mein Partner, meine Partnerin in dem Moment daran mitwirken möchte und das auch kann. Aber ja, da habe ich natürlich auch eine eigene Verantwortung dabei. Das ist auch in Ordnung. Wenn ich Sex in einer Langzeitbeziehung zum Beispiel habe, einfach weil ich mich nach Nähe sehne, nach Intimität. Es kann auch, und auch das kennen, glaube ich, viele Menschen, diesen Maintenance-Sex, ne, der dazu da ist, um irgendwie die Beziehung wieder ein bisschen näher zu führen, einfach um sich zu zeigen, hey, ich schenke dir Aufmerksamkeit und möchte welche von dir. Ich glaube, da ging es mir in Vergangenheit weniger um Orgasmen, sondern mehr um das Herstellen von Nähe durch Körperlichkeit eben. Ja, genau. Aber an sich würde ich sagen, wenn man gerne Orgasmen hat, dann darf man auch darauf bestehen, dass das eigene Vergnügen beim Sex eine Rolle spielt.
Und jetzt eben so Leute, die sagen, ja, aber es kann auch mega schön sein, ich kann auch sehr auf meine Kosten kommen ohne einen Orgasmus. Muss nicht immer alles darauf zentriert sein, oder? Das ist ja auch immer das Argument, dass man sich dadurch halt auch stresst und die Erwartungshaltung irgendwie so krass ist. Was sagst du dazu?
Ja, der Weg ist das Ziel, ist da diese oder der ergebnisoffene Ansatz, ne? Den finde ich auch total in Ordnung, wenn sich das halt alles die Waage hält. Also weder ich noch der Feminismus möchte Leuten ja vorschreiben, wie sie Sex zu haben. Aber in dem Moment, wo es sozusagen immer nur darum geht, ach ja, und ich muss ja nicht und ich meine eigenen Bedürfnisse zurückstellen, weil das, was dann passiert, das wird schon reichen. Das ist ja etwas, was man in Umfragen zum Beispiel sieht, was viele Frauen vor allen Dingen dann an heterosexuellen Sex für Ansprüche haben. Und das ist eigentlich kein Anspruch. Das ist der Anspruch, dass Sex ihnen nicht wehtut und dass es auch irgendwo entspannt ist. Aber ich würde sagen, jedes Mal nur, ach mal schauen, was passiert. Natürlich ist da kein Druck drin, aber wenn man dann einen Partner hat, der nicht engagiert ist, der nicht diese Verantwortung mit übernehmen möchte, dass man auch mal zum Orgasmus kommt, dann wird das halt einfach nicht passieren. Und ja, damit muss man dann leben, ne? Also.
Mhm. Es gibt ja auch den berühmten Orgasm Gap, das halt beim Heteropaarsex, der sehr oft auf Penetration rausläuft, viel weniger Frauen als Männer zum Orgasmus kommen. Je nach Studie sind das bei den Frauen 30-60%, die einen Orgasmus haben, bei den Männern dagegen 70-100%, also eben je nach Studie, je nach Umfrage. Und ich bin da auf ein sehr interessantes Zitat gestoßen von der Medizinstudentin Lenia Köchlin. Die hat letztes Jahr auch an der Uni Basel so eine Studie durchgeführt. Und die hat in einem Interview zu der Studie einen bemerkenswerten Satz gesagt. Das Hinzukommen eines Penis beim Sex mindert die Chance der Frau auf einen Orgasmus. Würdest du das auch so unterschreiben?
Mindert die Chance auf einen Orgasmus. Wenn man sich die Umfrageergebnisse, die ja im Prinzip Durchschnittswerte anzeigen, ansieht, dann legen diese Studien das nahe, dass das so ist. Im Individualfall, um den es uns ja oft geht im Bett, würde ich sagen, kommt es auf den Partner an und darauf, was die Person mitbringt, an auch Selbstreflexion, an Wissen darum zum Beispiel auch.
Es ist ja auch immer so ein gewisses Muster dahinter, oder? Klar ist das nicht im individuellen Fall immer genau so, aber es ist schon so eine Struktur, so ein Muster dahinter, das sich halt häuft.
Ja, ich denke, es liegt daran, welches Skript wir verwenden, wenn wir diesen Paarsex dann haben, diesen Heteroparsex. Und wenn dieses Skript, das kann sich zum Beispiel auf den Ablauf beziehen und die Praktiken, die man dabei mit einschließt, wenn sich das darauf beschränkt, dass die längste Zeit oder der Hauptakt sozusagen die Penetration der Vagina ist und man aber auf der anderen Seite sieht, dass über 70% der Menschen mit Klitoris durch Penetration der Vagina nicht zum Orgasmus kommen, dann, ja, wie soll es dann passieren sozusagen?
Aber du hast schon das Stichwort gebracht mit den Skripten. Es gibt auch in deinem Buch ein ganzes Kapitel darüber, da beschreibst du, Zitat, Fick-Skripte. Könnten wir das mal zusammen durchgehen, so Schritt für Schritt? Wie sieht denn so ein 0815-Sex-Skript aus?
Etwas, das ich am Anfang, bevor ich über Sex-Skripte recherchiert habe, missverstanden habe, war, ich dachte, damit ist nur der Ablauf beim Sex selbst gemeint. Aber die Sexualwissenschaft umfasst mit diesem Begriff alles, was wir sozusagen unter Heterosexualität an der Stelle verstehen. Das kann zum Beispiel auch sagen, was verstehen wir nicht unter Sex? Also zum Beispiel ein Begrüßungskuss, den man sich rechts, links auf die Wange gibt oder auch Menschen, die sich zur Begrüßung auf den Mund küssen, haben wir in diesem sozialen Skript verankert, dass wir das aber nicht als Sex verstehen.
Was verstehen wir denn unter Sex?
Laut dieses Skripts verstehen wir unter Sex zwei Körper, die sich eben verbinden, und zwar im heterosexuellen Kontext durch eben Vaginalverkehr meistens, also mindestens. Und wenn es um den, ich sag mal, traditionellsten Ablauf von Heterosexualität geht, dann ist es eben dieses, der Mann ist der aktivere Part, die Frau ist der passivere Part und es gibt ein bisschen vielleicht Vorspiel, um den Frauenkörper vorzubereiten, dass er penetriert werden kann. Und dann ist aber eben der Hauptakt sozusagen die Penetration und der endet dann mit dem männlichen Orgasmus und dann ist der Sex vorbei. Das ist so dieses traditionelle Ablaufskript. Und das ist halt eben ein Skript, das sehr präsent ist in Medien, aber auch in unseren Köpfen und in unseren Erfahrungen und von dem es auch echt schwierig ist, wegzukommen, wenn man es mal anders machen möchte.
Also wird uns ja auch vorgelebt in Pornos, in Filmen. Es läuft immer so auf das drauf aus, dass es so ein bisschen zuerst rumgeknutsche, dann ein bisschen rumgefummel, dann wird es vielleicht ein bisschen expliziter und dann in den meisten Filmen ist er dann cut, man sieht gar nichts mehr. Wie sollen wir denn davon wegkommen, wenn wir ja gar keine vielen anderen Vorbilder haben?
Du hast gerade diesen Cut angesprochen, der ist nämlich auch super interessant. Also welche Leerstellen bleiben denn da überall? Also was wird denn auch alles nicht gezeigt, wo wir dann auch gar kein Vorbild für haben? Zum Beispiel auch eben Kommunikation, Pannen beim Sex, Verhütung. Was passiert nach dem Sex? Was passiert, wenn man zum Beispiel eine Grenze überschritten hat? Also sich zu entschuldigen, awkwarde Situationen, dass man nach dem Sex irgendwie pinkeln geht oder so. All diese Dinge bleiben da ja auch komplett raus in so einer romantischen Darstellung von Sex und das ist dann das, was man ja mehr oder weniger schmerzlich auch selber lernen muss, so durch Trial and Error. Und das ist auch etwas, wo ich mir wünschen würde, dass wir da eigentlich schon viel früher drüber sprechen und dass das auch Teil von einer Aufklärungsarbeit ist, bevor man sexuell aktiv wird.
Ja, dass man sozusagen schon so ein bisschen ein realistischeres Skript im Kopf hat, bevor man überhaupt das erste Mal Sex hat.
Ich weiß nicht, ob ich es realistisch nennen würde, aber einfach alternativ. Also, dass es nicht nur eine Darstellung gibt und die lässt halt ganz viele Dinge weg, sondern dass es unterschiedliche Darstellungen davon gibt, wie Sex mit zwei Menschen ablaufen kann, damit man sich halt eben auswählen kann, was ist denn das Attraktivste für mich oder wo finde ich mich denn wieder?
Ich würde jetzt mal behaupten, das eigentliche theoretische Wissen dazu, wie man zum Orgasmus kommt, wie weibliche Personen vor allem zum Orgasmus kommen. Es hat ja in letzter Zeit sehr zugenommen, das wissen wir eigentlich alles. Und eben trotzdem gibt es da immer noch so diese sehr verinnerlichten Sexskripte oder diese eben Idee davon, was Sex ist und was es eben nicht ist. Und wo wir doch das eigentlich aber alles wissen in der Theorie, warum tun wir uns da immer noch so schwer damit, das dann auch wirklich umzusetzen?
Das kommt drauf an, welche Seite du fragst. Also ich glaube nicht, dass Menschen ohne Klitoris generell alle total sicher wissen, wie sieht die aus, wie funktioniert der weibliche Orgasmus, wie kommen wir dahin. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass wir das alles schon wissen. Hm. Und jetzt, ich sag mal, eine Frau zum Beispiel selbst, die dieses Wissen hat, dann tatsächlich auch ins Verinnerlichen zu kommen, das hat weniger mit theoretischem Wissen zu tun, als mit dem bold move zu denken, dass auch eigene Bedürfnisse wichtig sind und dass wir nicht nur serviceorientiert immer für unsere Partnerinnen und Partner erstmal da sein müssen, sondern dass es auch um uns gehen darf. Ich glaube, das sind viel größere eigentlich so mentale oder Einstellungshürden, die wir da erstmal überkommen müssen. Weil die meisten Frauen zum Beispiel, die man fragt, die haben bei der Masturbation keine Probleme. Also mit sich selbst wenden die das Wissen alle sehr erfolgreich an und sind zufrieden. Es kommt dann zu Schwierigkeiten, wenn es darum geht, auch andere Menschen mit ins Boot zu holen.
Cleo, wir haben auch immer so eine Section mit so einer Reihe ganz, ganz kurzen Fragen, auf die du einfach ganz kurz und spontan reagieren kannst, was dir einfach gerade durch den Kopf kommt. Mhm. Das erste Mal Sex hatte ich.
Auf einer Couch in einem Keller.
Das erste Mal guten Sex hatte ich.
Mit mir selbst.
War das davor oder danach?
Davor.
Ein absoluter Lustkiller für mich.
Ignoranz. Wenn mein Partner oder meine Partnerin komplett ignoriert, was ich sage oder wie ich drauf bin.
Eine absolut unterschätzte Sexpraktik für mich?
Pegging.
Was ist das genau?
Das ist Analverkehr beim Mann durch eine Person ohne Penis.
Wir lassen der Fantasie freien Lauf. Ich gehe nochmal kurz zurück zu den 0815 Heterosex-Skripten. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, auch bei dir, eben du hast gesagt, so Mitte 20 hast du ein bisschen angefangen, das zu verändern. War das davor bei dir auch immer so?
Ja, also ich habe auf jeden Fall in meinen auch monogamen Beziehungen meistens einen sehr ähnlichen Sex gehabt. Das war auch nichts, was mich jetzt total gestört hat, eben weil ich auch nicht wusste, dass es Alternativen gäbe oder dass ich zum Beispiel auch die Möglichkeit habe, mehr Vergnügen beim Sex zu empfinden. Also für mich war zum Beispiel vaginale Penetration jetzt nie unangenehm, glücklicherweise. Also es gibt ja auch sehr viele Frauen, die einfach Schmerzen dabei empfinden und es dann eben trotzdem tun, weil sie denken, das ist halt Sex und das muss so sein und das muss ich für meinen Partner machen. Also mir ging es nicht schlecht dabei, aber mir ging es halt auch nicht total super. Und dann für mich überhaupt durch das Kennenlernen auch von anderen Partnern und deren Präferenzen auch mal zu sehen, es gibt zum Beispiel auch Männer, die stehen überhaupt nicht auf penetrativen Vaginalsex. Die sagen zum Beispiel sowas wie, ich komme dann zu schnell. Ich möchte gar nicht, dass der Sex irgendwie schon vorbei ist oder dass meine Erektion dann schon weg ist. Lass uns doch einfach viel Oralsex haben oder kuscheln oder wir haben mal Kurzsex penetrativ, aber dann machen wir wieder was anderes und oder einfach nur Sexting. Also diese ganzen Alternativen, die dann halt kamen, die habe ich mir auch alle nicht selber ausgedacht. Die kamen halt durch andere Menschen und deren Erlebnisse auch in mein Leben.
Einfach so mit der Erfahrung.
Mhm. Ja.
Und gab es da so einen bestimmten Moment, wo du irgendwie auch so dachtest, boah nee, das ist jetzt was, das will ich überhaupt nicht mehr? Oder vielleicht auch das Gegenteil, so, boah, das war so gut, davon will ich mehr?
Zu der Frage, das möchte ich überhaupt nicht mehr. Ne? Also es gibt Dinge, die habe ich in meinem Leben noch nicht praktisch ausprobiert im Bett. Und von denen weiß ich trotzdem, dass ich die überhaupt nicht möchte. Und das sind oft so sehr performative Dinge, wie zum Beispiel so, das sieht man oft in Pornos, dieser Cumshot ins Gesicht zum Beispiel. Mhm. Das ist was ich für mich persönlich ausschließe, weil ich mir denke, auf die Idee kommt doch niemand von selbst. Das ist doch einfach nur nachgespielt. Natürlich will ich ja kein King-Shaming betreiben, ne? Also jeder so, wie er will, wenn es konsensuell ist. Aber für mich war das sowas, ich musste es nicht ausprobieren, um zu wissen, ich finde es nicht toll. Und ich glaube, selbst wenn ich es toll fände, so richtig viel verpassen tue ich nicht. Und das ist auch etwas, was ich gerne raten möchte. Also Sexualität, unsere Intimsphäre, das sind alles sehr verletzliche Dinge. Das ist kein exotisches Gemüse, wo man sagen kann, ach, probier doch einfach mal alles aus, wird schon nichts passieren. Wenn beim Sex mal was passiert, was einem wirklich nicht gefällt, dann kann das einem sehr nahe gehen und einen auch lange verfolgen. Und da würde ich sagen, wenn man einfach das Gefühl hat, nee, das ist jetzt kein enthusiastisches Go bei mir, dann muss man das auch nicht machen. Und deshalb habe ich, glaube ich, viele so richtig, richtig missfallende Erfahrungen in meinem Sexleben noch gar nicht gemacht, weil ich oft vorher gesagt habe, nee, nicht mit mir, ist jetzt nicht so, möchte ich nicht zur Verfügung stehen für, ja.
Ja. Und da so ein bisschen, als du in dieser Entdeckungsphase warst und eben auch ganz viele auch neue Partnerinnen hattest und neue Erfahrungen gesammelt hast, gab es da irgendwie so einen Moment, wo du wie wusstest, so okay, jetzt bin ich auf der richtigen Spur, das ist die richtige Richtung?
Ja, ich glaube, das war auch eine Entwicklung, weil auch das geht ja leider nicht immer nur steil bergauf. Also ich habe ja zwischendurch auch Sex, den ich nicht so gut finde. Auch gerade, wenn es wieder jemand Neues ist und dann kennt man sich nicht so gut. Dann ist es auch irgendwie so ein bisschen, ne, tollpatschig oder so diese tapsigen ersten Male. Das ist dann nicht immer so unglaublich guter Sex. Aber es ist, ja, das ist auch in Ordnung. Aber als ich gemerkt habe, in welche Richtung will ich gerade gehen, die verändern sich ja auch immer mal wieder. Das darf man ja auch flexibel halten. Das war, glaube ich, so tatsächlich, als ich 30 geworden bin und auch Single wurde und gemerkt habe, welche Dinge habe ich denn so vermisst in meinen letzten sexuellen Beziehungen. Und dann einfach darauf zu bestehen, dass die beim nächsten Mal stattfinden. Ich will keinen Partner, keine Partnerin dazu zwingen, zum Beispiel Oralsex mit mir zu haben. Aber dann ziehe ich diese Menschen halt einfach gerade nicht in Betracht, wenn das nicht passt, wenn das nicht übereinpasst. Und halt zu merken, da sind schon genug Leute auch, die möchten, dass es dir gut geht und die möchten mit dir eine gute Zeit haben. Das ist eine Phase, die fing so mit Ende 20, aber auf jeden Fall mit 30 an. Und die würde ich sagen, ja, die pusht auch besseren Sex nach vorne.
Mhm. Kannst du mittlerweile eher mithalten mit deinen männlichen Sexpartnern, was die Häufigkeit des Orgasmus angeht?
Absolut. Also die Männer, mit denen ich regelmäßig im Bett habe, die haben weniger Orgasmen als ich.
Hast du da ein Geheimrezept, was irgendwie so bei dir funktioniert? Oder hast du auch was, was du gerne teilen möchtest?
Um Menschen zu finden, denen sozusagen mein Orgasmus wichtiger ist als ihr eigener. Das ist tatsächlich auch durch Kommunikation. Und ich habe zum Beispiel kommuniziert, dass ich sehr, sehr gerne Oralsex habe, aber auch bekomme von Menschen, die das einfach super gerne machen. Und dann bei den Partnern bin ich dann geblieben, die halt da wirklich total drauf stehen, die das einfach sehr häufig und gerne machen und dann, ja, mit der Zeit lernen die einen ja auch sehr gut kennen und dann haben die so manchmal auch so richtige Shortcuts bei mir zum Orgasmus und dann passiert das eben auch mal öfter am Tag.
Und dann ist das so Win-Win.
Ja, genau.
Okay, was war das Überraschendste, was du da über dich selber gelernt hast?
Mich überrascht immer wieder, wie schnell man sich doch verunsichern lässt und wie schnell ich mich auch immer noch verunsichern lasse. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass das nicht jetzt, sage ich zum Beispiel, auch immer nur bei den Frauen liegt, dieses Sex reflektieren und weiterentwickeln, sondern dass wir auch unsere Ressourcen nutzen müssen, um unseren Partnern unsere Perspektive auch mal zu zeigen. Denn der Wille ist oft da. Es mangelt meistens daran, dass man nicht weiß, wie ist die Perspektive meiner Partner, meiner Partnerin gerade? Was fühlt diese Person? Was ist bei der anders? Was muss ich da mitdenken? Und ich glaube, was mich da auch überrascht hat, ist tatsächlich auch dieses, die Offenheit ist oft da. Es muss halt nur jemand einmal die Initiative ergreifen.
Also so aus heutiger Perspektive mit all deinen Learnings, die du gemacht hast in den letzten 10, 15 Jahren, wenn du jetzt heute ein Date ausmachst mit jemandem, das auf Sex rauslaufen könnte, wie gehst du das konkret an, um die Chance auf guten Sex für alle Involvierten zu erhöhen?
Ich mache relativ viel Online-Dating. Das heißt, ich mache oft über mein Profil schon mal deutlich, erstens, wonach suche ich in Partnern und Partnerinnen und auch, was gefällt mir ganz gut. Also es gibt ja unterschiedliche Apps, die man so verwenden kann. Manche sind mehr darauf ausgelegt, dass man sich ja für Beziehungen kennenlernt, wo es dann mehr um auch, ne, Hobbys oder sowas geht. Und andere sind darauf ausgelegt, dass man sich eben für untenrum kennenlernt. Und wenn ich bei solchen Apps dann unterwegs bin, dann kann man tatsächlich auch über so kleine Tags im Profil schon angeben, welche Praktiken man gerne hätte. Das ist immer schon sehr gut, um tatsächlich dann auch mit Menschen schon zu matchen, die zum Beispiel auch auf Oralsex stehen oder die auch auf Pegging stehen zum Beispiel. Und wenn ich dann mit den Personen bei einem Date bin, dann mache ich meistens erstmal so einen kleinen Vibe-Check aus. Also wo man sich nur für ein Stündchen auf einen Kaffee trifft und gemeinsam einmal kurz abcheckt, findet man sich denn persönlich also auch so angenehm, wie es dann im Chat oder in dem Profil war, weil das ist einfach irgendwie super wichtig und das kann eben auch einfach ein Riesenunterschied sein, wie man persönlich miteinander kommuniziert Und da muss es auch erstmal gar nicht um Sex gehen. Es ist einfach ein ganz normales Gespräch. Wie geht's dir? Versteht man sich? Hat man viele Missverständnisse in der Kommunikation zum Beispiel? Mhm. Wenn man auch nicht dieselbe Sprache spricht, in Großstädten passiert das ja auch, dass man unterschiedliche Muttersprachen hat und auf Englisch kommuniziert. Und auch da ist es halt wichtig, wenn ich merke, ich muss die ganze Zeit mich sehr stark erklären, ich verstehe nicht so genau, was wie die andere Person mir sagen möchte, das wird im Bett auch nicht besser sein. Also dieser Vibe-Check sozusagen ist da schon sehr, sehr, der verrät schon sehr viel. Und wenn man dann da bei diesem Kaffee sitzt und merkt, der Mensch ist attraktiv und ich möchte die Person berühren und mich interessiert auch tatsächlich mehr, wie es denn so im Bett mit der ist, dann ist das meistens auch ein ganz gutes Zeichen.
Und wenn es dann bis ins Bett geht?
Wenn es dann bis ins Bett geht, ist es für mich erstmal relativ wichtig, über Flirt herzustellen, was machen wir denn jetzt? Also ich
so ein bisschen
verpacke... Ich verpacke so diese Konsensdiskussion immer so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge in entweder Sexting, Dirty Talk oder Flirt, weil ich denke, das macht sehr viel Spaß und das machen wir alle gerne und darin sind viele Menschen auch besser, als sie denken. Also
so ein bisschen abchecken, wie sind die Reaktionen, wenn ich so das und das mal sage.
Ja, genau. Ja, oder auch so, ich hätte jetzt total Lust darauf, dass wir zum Beispiel nicht im Bett Sex haben, sondern an einer anderen Stelle in der Wohnung. Hast du schon mal im Stehen Sex gehabt oder so? Weißt du, wie man es ungefähr machen könnte? Oder, na, also so ein bisschen, es kann lustig sein, es kann aber auch explizit werden und dann ist es meistens auch schon davon unterbrochen, dass man anfängt miteinander rumzuknutschen und das steigert eigentlich dann nur die Lust. Was natürlich auch passieren kann, ist, dass Menschen dann da zurückschrecken und dann sagen so, nee, so geht doch Sex gar nicht oder das habe ich ja noch nie gemacht, das finde ich klingt irgendwie komisch und dann, ja, also im Worst Case entscheidet man vielleicht dann sogar zu Hause, dass es jetzt doch nicht zum Sex kommt.
Ja, klar.
Und,
heißt ja nicht, dass man, wenn man sich trifft, dann auch unbedingt alles machen muss.
Ja, ich glaube, das ist bei vielen aber noch recht präsent, dieses Missverständnis, dass wenn ich jetzt jemanden schon in meine Wohnung eingeladen habe zum Beispiel, dass die ja mit Erwartungen gekommen sind und dann muss man die auch erfüllen oder so. Also ich glaube nicht, dass das vielen Menschen schon so einfach fällt, da auch wirklich stark bei sich zu bleiben und zu sagen, ich möchte das jetzt doch nicht.
Mhm. Angenommen, man landet dann mit einer Person im Bett, die man total super findet und dann spielt sich aber doch wieder so dieses 0815-Skript ab und man merkt, wie das passiert und man merkt so, boah, das gibt mir jetzt einfach so gerade gar nichts. Hast du da irgendwie so einen Tipp, wie man das gut irgendwie unterbrechen kann oder so ein bisschen das initiieren kann, doch mal so aus dem Ablauf abzuweichen, ohne dass gerade die ganze Stimmung am Boden ist?
Du hast es, glaube ich, gerade schon gesagt, einmal unterbrechen oder einmal eine Pause reinkriegen. Wie kann man das ganz gut machen? Was wir ja nicht im Film sehen, sind ja zum Beispiel Trinkpausen oder Pipipausen oder irgendwas im Bett, was aber natürlich ja vorkommt. Ne? Man kann vielleicht sagen, hey, ich brauche gerade einmal kurz was anderes, ich möchte mal gerade kurz einen Schluck Wasser trinken oder so und dann kommt man sozusagen wieder rein und kann dann vielleicht mit ein bisschen, naja, ich würde es versuchen, immer diplomatisch zu formulieren, so, hey, ich hatte gerade voll den coolen Einfall, können wir mal das und das versuchen?
Ja.
Das ist jetzt, klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen irgendwie unehrlich oder so, aber wenn man, wie gesagt, vermeiden möchte, den anderen auch vor den Kopf zu stoßen, könnte man das machen.
Mal kurz aufs Klo
und vor allen Dingen auch vorher versuchen, ein bisschen runterzukommen, ne? Also wenn man vielleicht auch genervt war, weil das nicht geklappt hat oder weil einem nicht gefällt, was da gerade passiert ist, ist dieser Ausflug in die Küche, um mal gerade einen Schluck Wasser zu trinken und dann einmal durchatmen, vielleicht auch ganz gut, weil mit so einer, ach, jetzt funktioniert das schon wieder nicht, Einstellung, klar, das kann ich verstehen, das fühlt sich kacke an, aber da wird man das, glaube ich, nicht so richtig gut rüberbringen in dem Moment.
Oder vielleicht halt auch ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen oder meistens ist ja auch, geht einfach alles ein bisschen zu schnell und man muss da ein bisschen runterfahren.
Ja, Geschwindigkeit rausnehmen ist so ein Ding oder zum Beispiel auch sagen, oder halt vielleicht auch ansprechen, hör mal, ich weiß, wir kennen uns jetzt noch nicht so gut, ich glaube, ich brauche gerade mal was anderes heute, so und so würde ich zum Orgasmus kommen und ja, also das ist im Bett wie im Leben. Die meisten Menschen freuen sich, wenn man sie um Hilfe bittet und helfen einem gerne.
Kann man das auch üben, würdest du sagen?
Das sollte man, glaube ich, auch üben, dieses Ansprechen, was man gerne möchte. Und das kann man erstmal üben, indem man sich, glaube ich, Beispiele sucht. Und das kann man, das findet man in Büchern, in Podcasts, in tatsächlich auch vielleicht erotischen Hörbüchern. Üben, über Sex zu sprechen, also wirklich auch Wörter auszusprechen, die man in dem Moment verwenden würde, weil die gehen einem dann viel einfacher über die Lippen. Und wenn es sowas ist, wie das wirklich einfach mal vom Spiegel zu üben, so schräg, wie das gerade klingt, aber im Eifer des Gefechts hilft es einem dann.
Wir haben jetzt ganz viel über Learnings, über Tipps, über Ratschläge gesprochen. Also dieses Bewusstsein für gleichgestellten Sex oder auch halt, wie man als Frau so ein bisschen eine aktivere Rolle einnehmen kann. Also, oder vor allem das Ganze dann auch umzusetzen. Ich habe das Gefühl, das ist in den Köpfen von uns vielen drin, aber es ist noch nicht seit so langer Zeit irgendwie tatsächlich vorhanden, würde ich sagen. Wie siehst du das so als Gesellschaft? Wie weit sind wir da schon?
Ich glaube, das ist in unserer Generation, ich sag mal bei den Millennials in den Köpfen vielleicht noch nicht so lange vorhanden oder bei Gen Z, aber Generation für Generation sind Menschen und vor allem Frauen auch darauf gekommen, dass sie eigentlich einen anderen Sex haben möchten. Das wiederholt sich eher so wellenförmig, glaube ich, diese Entwicklung. Das heißt, wir sind gesellschaftlich da an allen Punkten gleichzeitig immer. Jegliche Strömungen, jegliche Wissensstände finden immer irgendwie gleichzeitig statt in so einer Gesamtgesellschaft. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir tatsächlich aber auch nicht immer wieder von vorne anfangen müssen. Das heißt, dass es wirklich auch einen Lerneffekt gibt, der bleibt und der sich auch nicht nur zum Beispiel auf Frauen beschränkt, sondern der eben alle Menschen mitnimmt, dass sich alle Menschen Gedanken darüber machen, habe ich den Sex, den ich haben möchte und wie kann ich den bekommen und wie kann ich das auch weitergeben an jüngere Generationen, damit die nicht auch wieder bei Null und komplett unwissend und mit denselben Stereotypen anfangen.
Und wie können wir das machen? Durch Aufklärung in der Schule oder einfach drüber reden, so viel wie es geht?
Ja, da hast du schon zwei sehr wichtige Punkte genannt, würde ich sagen. Auf der anderen Seite kann ich auch nachvollziehen, wenn Menschen sagen, ich kann mich auch nicht den ganzen Tag mit meinem Sex beschäftigen, ich habe auch andere Dinge zu tun. Verstehe ich voll. Es braucht auch nicht den ganzen Tag. Es reicht auch manchmal, einen Podcast zu hören oder tatsächlich auch einmal ja, sich ein bisschen, kleines bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen, für vielleicht auch eine Masturbationspraxis, wo man dann auch mal was über sich lernt, ohne Einflüsse von außen. Sex ist wirklich wichtig für unsere mentale Gesundheit und deshalb, ja, ein bisschen Zeit müssen wir uns dafür nehmen.
Okay. Also ich halte fest, Sex kann man, muss man üben und insgesamt gibt es wahrscheinlich bei uns allen noch ganz viel Potenzial für noch besseren Sex. Dankeschön, Cleo, für dieses lustvolle Gespräch.
Ich danke dir, Alice.
Und schön warst du da.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Das war's auch schon mit unserer ersten Folge aus der neuen Staffel von NZZ Megahertz rund um Körperkult. Falls ihr Feedback habt für uns, Anregungen, Kritik, Ideen, Kommentare, schreibt uns eine Mail an megahertz@nzz.ch. Megahertz mit TZ. Mein Name ist Alice Grosjean und nächste Woche hört ihr hier wieder meine Kollegin Jenny Rieger. Dann geht's um die Frage, ob es attraktive Menschen tatsächlich leichter haben im Leben. Bis dahin, macht's gut, geht raus, stürzt euch in den Frühling auf allen Ebenen. Tschüss!